Backspin. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backspin Love and Hate. Der Podcast für das Hip-Hop-Herz in euch und vor allen Dingen für die Leute, die der Meinung sind, das, was da sonst im Mainstream passiert, ist nicht meine Welt. Deshalb habe ich in den vielen Jahren meiner Arbeit immer Leute an meiner Seite gehabt, die dafür sorgen, dass ich aus den hohen Sphären dieses Mainstreams zurückkomme, auf den Boden der Tatsachen, um zu fühlen, wie Hip-Hop noch wirklich ist. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir der leitende Chefredakteur dieses Formates, Bogedan Bass. Applaus.
Wo ist denn eigentlich jetzt dieser Applaus-Klatsch-Taster-Effektgerät?
Ja, scheiße, ich habe meins verlegt. Sonst hätte ich, warte mal, ich hab hier noch schnell. Ich habe hier noch. Warte.
Ah, nee, da ist
Batterie alle. So. Und.
Moin.
Und, damit er nicht alleine ist und ab und zu auch mal ein bisschen zurückgehalten wird, haben wir noch DJ Zweifinger dann dabei, der dafür sorgt, dass hier das Gleichgewicht gehalten wird in diesem Hahnenkampf
der Hip-Hop-Werte.
Das ist 2 gegen 1. Nico, ja, genau. Ich und Dan, Soul Rosa gegen den Rest der Welt.
Ja, manchmal, obwohl, nee, das ist ja schon sehr oft auf deiner Seite, das stimmt. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, dieses Format ist, wie ich es schon oft betont habe, eigentlich, wenn ihr jetzt das erste Mal dabei seid, aber ich erzähle es trotzdem immer mal kurz, dazu da, um die News aufzufangen, die ein bisschen links und rechts von dem stattfinden, was heute vielleicht bei manchen nicht so relevant erachtet wird, aber unheimlich viel für und mit der Hip-Hop-Kultur zu tun hat. Und deshalb freue ich mich sehr auf das, was Bass hier jede Woche zusammengesammelt hat. Und ich würde sagen, wir fangen gleich an, denn das, was du jetzt das als erstes hast, hat mehr mit Emotionen als mit Fakten zu tun.
Ja, mit Emotionen, weil es mich selber betrifft. Es geht um Cornern. Und wenn man das Wort Cornern hört, ne, schön abends irgendwie oder am Wochenende sich mit bekannten Freunden oder unbekannten Fremden irgendwie an einer Straßenecke trifft zum Bierchen, weil man das Geld für den Club nicht ausgeben möchte oder ist es noch warm genug draußen. Also zumindest der Begriff Cornern, auf den ersten Blick würde man sagen, in der heutigen Zeit kommt nicht aus der Hip-Hop-Szene oder hat mit Hip-Hop erstmal wenig zu tun. Dann würde ich sagen, stopp, stimmt so nicht. Irgendwie habe ich eher das Gefühl, dass das Cornern aus der Hip-Hop-Szene kommt und quasi, wenn man auf Hamburg bezieht, einen ziemlich wichtigen Ursprung hatte und eigentlich so halbwegs erfunden wurde von der Hamburger Hip-Hop-Szene. Ich komme darauf, weil es in der Taz einen Bericht gab über das Cornern von der lieben Jasmin Ramadan, die ich schon 30 Jahre, beziehungsweise ein Mädel, was ich kenne, die freie Journalistin beziehungsweise Buchautorin ist, die einen Artikel übers Cornern verfasst hat, der veröffentlicht wurde und der mich so wieder in die 80er, 90er Jahre zurücktransportiert hat, weil da ein Überblick über die Hip-Hop-Szene sozusagen anhand des Cornerns besprochen wurde oder sie so aufgefangen hat mit ihren Gedanken.
Ich finde an erster Stelle ganz interessant, dass du Kontakt zu Journalisten hast.
Nein, ich habe ja keinen Kontakt zu, aber ich kenne sie. Ich kenne sie halt als Mädel, die auch an dem Corner abhängen und durch gute bekannte Freunde. Man hing halt fast täglich mit den Leuten ab, auch mit ihr. Und daher kenne ich sie. Man hat sich irgendwie über die Jahre auch aus den Augen verloren natürlich, aber der Name ist mir immer noch ein Begriff.
Ich glaube, das ist jetzt einer der Punkte, wo ihr auch sehr viel darüber erzählen müsst, weil ich nie der Corner-Typ gewesen bin, mein ganzes Leben schon nicht. Ich habe lieber im eigenen Zimmer gechillt, als irgendwo rumzuhängen. Das ist ein echtes Problem, glaube ich. Ist mir auch viel verloren gegangen, was manche. Und vielleicht bin ich deshalb auch kein guter Breaker geworden.
Ja, aber es ist ja nach wie vor wie heute. Also die soziale Komponente, sich zu treffen, der Austausch. Natürlich kannst du jetzt über Internet und alles dich austauschen. Aber trotzdem ist das Verlangen relativ groß, sollte bei den Leuten relativ groß sein, zu sagen, ich möchte auf Veranstaltungen oder auf Events gehen, wo ich andere, ich rede jetzt erstmal von den aktiven Hip-Hopern, wo die aktiven Hip-Hopper einen Punkt haben, wo sie sich treffen können und halt aktiv austauschen. Also jetzt nicht nur im Internet, geht ja auch aktiv aus der heutigen Zeit. Aber früher hatte man halt kein Handy, kein Internet, kein gar nichts. Da musste man ja raus. Ne? Man musste raus, um miteinander zu sprechen. Es ist natürlich auch ein ganz anderer Punkt. So, ne?
Am Ende also ist es ja auch hier. Also bei mir war das Cornern früher typischerweise eine Bushaltestelle. Also das richtige Abhängen an der Ecke gab es nicht so wirklich. Es gab immer bei mir in der Hood, ich bin also in den Projects aufgewachsen, da gab es halt immer so ein paar Ecken, wo man wusste, dass die Leute sich halt treffen. Also selbst wenn da keiner war, war das so, ah, okay, das ist jetzt irgendwie 4 Uhr, hundertprozentig um 17.30 Uhr kommen die Jungs alle raus. Und dann war das auch so, komischerweise. Man hat sich so irgendwie indirekt da verabredet, um sich auszutauschen. Oder weil man natürlich gerade auch irgendwie Langeweile hatte, hat man sich da einfach irgendwie hingestellt oder hingesetzt und dann einfach mal auf die anderen Jungs gewartet, um genau das zu tun, was halt irgendwie Base gerade gesagt hat, um sich auszutauschen. Weil ich glaube, das höchste der Gefühle war damals irgendwie ein Festnetztelefon. So, und mehr war da auch nicht. Ich glaube, mit Base habe ich früher auch noch mal ein paar Briefe geschrieben. Kann das sein, Base? Weil
Handys gab es auch noch nicht. Briefe nach Moskau. Aber wenn man jetzt das Corner, wenn wir jetzt nochmal zurück zum klassischen Corner, wenn du in die Schanze gehst als Beispiel, wenn du in Hamburger Szeneviertel fährst und da Leute interviewen würdest oder fragen würdest, sagt mal eure Gedanken, was ist für euch Cornern? Dann sind wir, glaube ich, so, weiß nicht, wie man die Generation nennt, aber ich denke mal, das ist so die Generation Mitte 20, tatsächlich bis Mitte 40 teilweise, die sich auf ihr Bierchen abends irgendwo treffen. Natürlich auch sehr, sehr viele Junge. Aber wenn man an diese alte Hip-Hop-Corner-Zeit denkt, da ging das schon mit im Teenie-Alter bis Anfang Mitte 20. Das war so dieses Kernalter, wo das Cornern so anfing. Und hatte auch ganz andere Beweggründe. Also der Hintergrund, warum man gecornert hat, zumindest ich aus der Sicht eines aktiven Hip-Hoppers, war was ganz anderes als jetzt das Cornern, wie es so in den Medien dargestellt wird.
Ich glaube, guck mal, es ist ja bis heute ein Phänomen, das dann auch in jeder Stadt, überall auf der Welt auch seinen eigenen Reiz hat. Und wenn es eine große City ist wie Hamburg, ist hier dann ja logischerweise auch immer ein Punkt, an dem man sehr viel Leben zusammenführen kann. Wenn man in einem kleinen Örtchen lebt, dann ist es quasi diese letzte kleine einzige Pflanze, die du noch hast, um dich irgendwie mit anderen Leuten zu verbinden. Und beides so oder so ist ja Austausch auf der einen Seite und dann aber auch immer Nährboden für gemeinsam vielleicht weitere Gedanken. Ich habe das Gefühl, dass sich das, ich weiß nicht, ob sich das, also dieses klassische Hip-Hop-Romantische da drin natürlich verliert, aber heute, wenn ich mir hier um die Ecke, wenn ich hier, keine Ahnung, manchmal nachts um eins aus dem Büro ausgehe und ich sehe hier bei mir um die Ecke in Eimsbüttel immer noch Cornern sehe und dann lallen sie da sich gegenseitig an, wir müssen unbedingt mal was zusammen machen. Dann habe ich das Gefühl, dass da manchmal sogar mittlerweile Business-Meetings nachts um 1:30 mit dem Holzen in der Hand hier auf der Klappbank in Eimsbüttel geführt werden.
Vermutlich ein paar Projekte pitchen sozusagen. Aber so gesehen sind es ja auch gesellige, wenn man so auf zwei Wörter runterbricht, gesellige Treffpunkte.
Was sind denn die schönsten Corner-Momente, die
ihr... Ja, Treffpunkte für Geselligkeit, Entschuldigung.
Was sind denn die schönsten Corner-Momente, die ihr noch in Erinnerung habt?
Die schönsten Corner-Momente, eigentlich, es geht in dem Bericht um den berühmten Jungfernstieg-Corner. Hole ich mal ganz kurz aus. Ne? Aber der Corner vor dem Jungfernstieg-Corner war der Dammtor-Corner. Da wurde man aufgrund von Polizeipräsenz und sowas als aktiver Graffiti-Maler und der Großteil der Leute, die gecornert haben, kam halt aus der Graffiti-Szene. Da wurden wir mehr oder weniger vertrieben, verjagt, verscheucht, weil es ein bisschen zu ungemütlich wurde. Aber an dem Dammtor-Corner, wo sich die ganzen Writer getroffen haben und auf ihre, ja, mit der S-Bahn unterwegs waren, zum Taggen, zum Bomben, dann losgezogen sind, das sind schon ein paar romantische, schöne romantische Erinnerungen.
Und wie ist es bei dir dann?
Ja, bei mir war es ja, wie gesagt, diese Bushaltestelle, so irgendwie so ein magischer Ort für viele. Das klingt zwar ein bisschen. Ja, ein bisschen assig, aber es war halt cool, weil alle Nationen kamen da zusammen. Ich bin halt in so einer Hochhaussiedlung, als ich aus Rumänien nach hier Deutschland ausgewandert bin. Sie waren in so eine Hochhaussiedlung gezogen, aber wirklich jede Nation am Start. Aber das war uns halt egal, weil wir hatten so unseren Melting Pot. Es war halt diese Bushaltestelle und später wurde es dann halt auch das Haus der Jugend. Da sind wir dann halt dann quasi weitergezogen. Und ja, ich glaube, also man kann jetzt das Cornern von heutzutage vielleicht nicht mehr so vergleichen, wie es halt früher war in den 80ern, 90ern, weil da hast du dich halt, ne, wie wir halt ja auch schon jetzt mehrfach gesagt haben, einfach ausgetauscht. Aber es war auch dieses Gefühl, dass du das entdecken kannst, so dass irgendetwas Neues passiert ist. Du hast ja deine Jungs gefragt, ey, was habt ihr gemacht? Was habt ihr vor? Also man kam in so eine Situation rein und dann wusste man nicht, was passiert als nächstes, weil man war ja dann auch jung, man war ja auch noch spontan und man wusste auch noch nicht wirklich, was jetzt auch der andere am Tag erlebt hat. Man hat sich dann halt auch dann irgendwelche Stories erzählt und gesagt, ey, wollen wir nicht da und da hin? Ja, alles klar, lass uns machen. Also es war dieses Verlangen oder dieses Unerwartete, so wo man dann sich quasi so einfach, ja, wo man sich dann halt einfach mehr ausgetauscht hat, als man es jetzt vielleicht macht, weil man guckt dann auf den Newsfeed bei den anderen auf dem Social Media und weiß genau, wo der sich gerade rumtreibt oder was er halt gestern irgendwie gemacht hat. Und das hast du halt in den 80ern und 90ern halt nicht gehabt und da hast du es dann quasi vor Ort beim Cornern erfahren. Das war schon eine ganz andere Sache.
Insofern ist es ja heute auch anderes. Ja.
Ja, hatte eine andere persönliche Note, glaube genau. ich. Weil, also man hat sich beim Cornern, das ist, ich denke mal, ist ja auch, wie gesagt, ich habe den Bericht ja auch gewählt, weil das Cornern für mich jetzt persönlich kein Phänomen, ich sag der heutigen Zeit ist, sondern schon für mich 30 Jahre zurückreicht. Aber die Beweggründe zu Cornern, also heutzutage, wenn ich mich irgendwo am Grünen Jäger da irgendwo am Kiosk hinstellen würde, dann wäre es, glaube ich, mir extrem zu oberflächlich, auch wenn sich viele Leute kennen oder man sich kennenlernt. Kann. Aber wie Nico schon gesagt hat, ne, da trifft man sich besoffen zum Projekte-Pitchen so ungefähr.
Ich glaube, in der heutigen Zeit, im Rahmen von so dieser ganzen Pandemie, in der wir uns gerade bewegen, ist es am Ende auch der kleine Fluchtort, um einfach mal wieder ein bisschen dem Alltag zu entfliehen und ein bisschen Luft zu schnappen. Das merkst du schon. Dadurch, dass keine Clubs offen sind, wird hier jeden Abend wie wild gefeiert, habe ich das Gefühl. Insofern wird die Tradition da vielleicht auch in irgendeiner Form weitergeführt, wie ihr sie irgendwann für euch wahrgenommen habt. Und was mich aber damals schon nicht getriggert hat und was mich heute auch nicht triggern wird, glaube ich.
Ich habe übrigens gerade, passend zu dem Thema, gerade nebenbei noch ein bisschen Cola Light getrunken. Habt ihr auch einen Drink auf dem Tisch? Ich sehe hier gerade gar nichts.
Ja, hier, schöne Apfelschorle.
Ich habe Eistee von Steffi selbst gemacht. Apfel-Eistee. Oh,
nicht schlecht. Und wenn man mal ehrlich ist, ist das, was wir hier alle zwei Wochen machen bei Love and Hate, auch ja Cornern. Und dazu gehört im Zweifel auch gute Musik. Was hast du auf der Boombox drauf, Dan?
Ja, ich habe was von Carmen, The Corner, passend zu dem Thema aus seinem Album Be aus dem Jahr 2005.
Ja, das ist richtige Auswahl für das richtige Thema. Gleich geht's hier weiter bei Backspin Love and Hate. Backspin. Sowas wie die Pandemie, in der wir uns gerade bewegen, hat im Zweifel vielleicht gewisse Vorteile, weil man sich ein bisschen näher kommt abends bei einem Getränk, kann aber auch wirtschaftliche Krisen auslösen. Und genauso eine scheint eine andere Institution der Stadt hier in Hamburg, aber auch in anderen Städten getroffen zu haben, oder? Du hast da was mitgebracht, Base.
Ja, Just Music, ein Musikinstrumentenhändler, ein ziemlich großer, sogar eine kleine Kette, sagen wir, der hat 3-4 Standorte mit einem Flagship-Store in Berlin. Die haben beschlossen, wie du schon sagst, aus Wirtschaften, die haben es ganz offiziell, also ganz offiziell gemacht in den entsprechenden Medien, auch aus wirtschaftlichen Gründen, Beweggründen, 3 ihrer 4 Läden zumachen. Sie müssen halt ihre Läden schließen. Das war, glaube ich, München, Frankfurt, muss ich lügen gerade, und Hamburg.
Dortmund. Hamburg,
Dortmund,
München
war das, ne? Und
Dortmund, ja, genau.
Auf jeden Fall in 3 Großstädten ihre relativ großen, das sind ja keine Musikalien, keine Gitarrenklitschen, das sind wirklich richtig große Musikgeschäfte, wo jeder Musiker quasi das bekommen hat, testen konnte, ausprobieren konnte, vielleicht sogar leihen konnte, kaufen konnte am Ende, sich beraten lassen konnte. Just Music macht zu. In Hamburg stößt mich das bisschen mehr vor den Kopf, weil Just Music mich extrem lange, auch in meinem Schaffen als Hip-Hopper und Musikproduzent, extrem lange begleitet, weil der Musikladen M-Town, das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört.
Ja, klar.
Der hat sich ja dieser Just Music-Kette irgendwann mal vor einigen Jahren angeschlossen. Das ist schon ein paar Jahre her. Und davor war das halt ein eigener Musikalienhändler in Hamburg, M-Town. Und das war wirklich für mich so ein kleines, als Gear-Nerd, so als der Bock hat auf Equipment, war das schon so eine große Anlaufstelle. Und das umso trauriger finde ich, es ist zu sehen, dass solche großen Läden zumachen müssen, aus wirtschaftlichen Gründen. Corona spielt dann natürlich, denke ich mal, auch eine große Rolle, ne?
Ja, wahrscheinlich die eigentliche, wenn du so einen Riesenladen.
Ja, sie haben es ja in ihrem Bericht, also in ihrem Statement haben sie ja gesagt, dass das Verhalten der Musiker, also wie man Musik Instrumente kauft sozusagen, der Markt hat sich halt extrem verändert. Jetzt nicht wegen Corona, aber der Markt, wie man Sachen ausprobiert, wenn man überlegt, also das beste Beispiel, du bist zu M-Town oder zu Just Music gegangen, um vielleicht eine Gitarre auszuprobieren. Das ist vielleicht das schlechtere Beispiel, aber wenn man jetzt in der elektronischen Musik ist, ob es nun Techno- oder Hip-Hop-Producer sind, die irgendeine Software checken wollen oder kaufen wollen, dann ist das Einfachste, sie vielleicht online zu kaufen. Oder man kauft heutzutage ja gar keine Verpackung mehr, man kauft nur noch einen Download-Code, einen Lizenzcode. Und das Beraten für solche Software, das übernimmt ja in solchen Fällen und in den meisten Fällen inzwischen ja YouTube. Ne? Also die ganzen User, die das vorher schon gekauft, benutzt haben, schmeißen dich ja mit guten Artikeln, mit guten Produkten, mit YouTube-Videos ja, scheißen dich ja zu.
Man muss ja, auch noch kurz hinzufügen, dass Just Music ja den Store in Berlin, das ist ja so deren Flagship-Store, aber trotzdem weiter betreiben will. Da soll dann der Fokus dann drauf liegen. Die anderen Läden, die wir jetzt ja genannt haben, in Dortmund, in Hamburg, die machen dann zu Anfang 2021, beziehungsweise im ersten Quartal. Und die wollen natürlich auch, klar, logisch auch, natürlich den Online-Markt dann vergrößern. Inwiefern das dann halt aussieht, also was sie da wohl anders machen oder wo sie dann noch mehr investieren wollen, das wird sich dann auf jeden Fall zeigen. Aber klar, genau diesen Gedanken hatte ich dann auch, den Bass dann hatte mit M-Town. Ich glaube, jeder, der in Hamburg früher irgendwas auch nur ansatzweise mit Musikequipment irgendwie am Start hatte, bei dem war M-Town so halt eine der Adressen überhaupt. So, wenn man gesagt hat, Mist, ich baue noch ein Kabel, ich muss noch mal zu M-Town, brauchst du noch was? So.
Ja, aber es ist auch nicht nur M-Town von früher, auch Just Music, die hatten extrem, also in meinen Augen, für Hamburger Verhältnisse und für meine Belange, für meine Bedürfnisse, hatten sie eine sehr, sehr gute DJ-Abteilung. Also die hatten da ohne Ende, die hatten verschiedene Plattenspieler, die konnte man so direkt A-B-Vergleiche machen, die hatten DJ-Controller, Taschen, Slipmats, tierisch viele Kopfhörer, Nadeln und Systeme. Die hatten alles da, was du brauchst, ein paar Stecker und ein paar Kabel. Und da bist du halt, wie gesagt, ist man hingefahren, konnte rumtesten, dann kann man ja natürlich, da ist man auch wieder am Cornern. Man hat dann ja auch Verkäufer, die ähnliches fühlen, weil sie vielleicht auch in der Abteilung arbeiten, wo sie auch privaten Hang zu haben, ne, beim DJing und sowas. Und da ist man dann auch ins Gespräch gekommen und hat sich ausgetauscht und hat unterschwellig beraten lassen oder hat sich was aufschwatzen lassen, was für auch ganz cool war. Oder hat seine Prozente bekommen, die man vielleicht im Online-Handel, da ist das sowieso vielleicht anders geregelt, kriegt man automatisch so ein bisschen, weil alles nur online verkauft wird, sowieso dann andere Kosten wegfallen.
Wenn das
mal passt und die richtigen Leute da waren, war es auch schön, einfach mal hinzugehen. Nicht aus technischer Sicht, sondern eher so aus emotionaler Sicht so.
Ja, ich denke, viele haben das auch eher so ein bisschen, ich will nicht sagen ausgenutzt, aber die konnten das natürlich einfach kostenlos testen. Die hatten ja dann auch sehr, sehr viel da. Nicht nur jetzt im DJ-Bereich, sondern halt auch Recording-Equipment oder Musikinstrumente. Und ich kenne auch wirklich echt viele Leute, die da einfach nur abhängen und das einfach mal ausgetestet haben und sich so ein bisschen mal überlegen wollten, was sie sich denn jetzt zulegen, weil das war denen in diesen Online-Unboxing und Tutorials einfach noch nicht wirklich so eine, also bei denen kam noch nicht wirklich so eine Kaufentscheidung, deswegen sind sie da halt in den Laden gegangen und sie wussten genau, dass sie es halt woanders online oder in einem anderen Läden ein bisschen günstiger bekommen und bei Just Music konnten sie es halt einfach ganz unverbindlich antesten und dann sind sie nach Hause und dann wussten sie genau, okay, für das und das entscheide ich mich und haben sie dann meistens beim großen T zum Beispiel bestellt, ne? Die Kenner wissen, welchen Laden ich halt meine und die haben natürlich schon eine andere Preispolitik, muss man ja wirklich sagen, die sind ja wirklich auch schon jetzt seit Jahrzehnten am Markt und die sind natürlich auch für Just Music oder für Läden oder wir haben auch noch den Musikmarkt in Hamburg, der ist ja glaube ich auch noch am Kämpfen so, die haben halt preislich, haben sie halt nicht wirklich eine Chance, ne? Und wenn dann auch noch die Versandkosten auch noch günstig sind, von, weiß ich nicht, 2,99, dann ist das für die meisten auch so, ach, die 2,99 Versand, die jucken mich jetzt nicht, ne?
Ja, das oder ist du halt sogar ein großes Problem. So einen Rabatt, wenn du viel bestellst, so, ne? Aber wie gesagt, ich denke mal, das ist eben an diesem Markt geschuldet. Vieles passiert virtuell, hatte ich ja schon gesagt, in der elektronischen Musik. Wenn du eine Gitarre kaufen willst, dann bist du ja froh, irgendwo hingehen zu können und auf der Klampfe mal ein paar Akkorde runter raspeln, so, ne? Aber so, das mit dem Synthesizer, der nur virtuell läuft, irgendwie da muss ich nicht irgendwo hinfahren, so, letzten Endes.
Es ist, glaube ich, insgesamt ein unvermeidbarer Weg, der durch das, was jetzt gerade auf dieser Welt passiert, einfach noch beschleunigt wird. Und am Ende des Tages wird sich aber auch jeder, der in diesem Metier unterwegs ist und Bock auf die Läden und Bock auf das hatte, was sie da rumliegen haben, selber hinterfragen müssen, ob er denn vielleicht das eine oder andere Mal doch lieber hätte vor Ort und nicht online bestellen dürfen. Da es dann natürlich aber online auch weiter offensichtlich weitergehen wird, ist dann vielleicht der Weg, wie man an die Expertise und an den Austausch kommt, vielleicht auch noch irgendwie ein
interessanterweise
Alleinstellungsmerkmal.
Interessanterweise ist ja, gibt es ja wie viele Retro-Hypes oder viele Hypes, die sich mit alten Sachen beschäftigen. Es gibt ja auch so einen Retro-Equipment-Hype, also auch bei so Lo-Fi. Also dieser Lo-Fi, wenn wir wieder beim Hip-Hop sind, beim Beatmaking sind, bei der Musik sind, es gibt ja gerade einen relativ starken Lo-Fi-Beatbauer-Hype. So. Und, solche Leute, die schmerzt das immer ganz besonders. Sagt, man kauft bei Just Music ja jetzt nicht altes Lo-Fi-Equipment, eher so, ne, eher so die neueren Sachen. Aber das war früher, wenn man hat als Nerd, als Beatschrauber, das war ja auch immer so, dass man da hingegangen ist, um die Sachen echt einfach so anzufassen. So, man wollte diese Scheiße einfach berühren und gucken, ob man damit haptisch irgendwie klarkommt. Das ist so, das sind eben wirklich zwei Welten, wenn man wirklich, wo alles virtuell passiert heutzutage.
Jetzt klingt es halt wie ein alter Mann, da muss man halt aufpassen, dass wir immer noch in 2020 sind. Es wird einen Shop geben und es wird halt immer weniger Läden geben. Das ist nun mal leider Fakt. So, da wird dann, ich meine, dadurch, dass das eh ganz alles umgebaut wird, dann irgendwas anderes Fancyes demnächst rein. Wahrscheinlich irgendwelche großen Büro, die nächste Agentur oder so. Das kann alles passieren. So oder so wird es einen Soundtrack jetzt für den Abgesang auf die Veranstaltung geben, oder? Was hast du ausgesucht, Dan?
Ja, Bass hat sich ja noch in letzter Sekunde was ausgesucht, nämlich The Music Man von Master Ace.
Den gibt es jetzt hier bei Love and Hate und dann gehen wir gleich weiter und vielleicht gleich mit ein bisschen positiverer Stimmung wieder, damit wir nicht alle so geknickt sind davon, dass die Läden hier langsam sterben. Also bleibt dran bei Love and Hate. Backspin. Und Love and Hate mit Nico, Dan und Bass zeichnet sich vor allen Dingen auch dadurch aus, dass es nah am Untergrund ist und es wird auch berichtet von da. Wir versuchen ein Gefühl dafür zu geben, wie es ist, auch 2020 in all diesem Wahnsinn bei Veranstaltungen zu sein. Und darum schicken wir unseren rasenden Chefreporter Boogie Down Bass regelmäßig los, damit er berichtet, was an der Basis los ist und was da so passiert. Und er war wieder unterwegs. Wo hat es dich diesmal hingeschlagen?
Freiwillig sogar, nicht hingeschickt. Freiwillig zu meinen Dudes nach Bremen. Gar nicht so weit weg, Nico. Bremen gefällt dir ja an sich. Ja. Ne?
Ole, ole.
Ole, ole. Aber über Fußball geht's diesmal nicht. Es geht um Underground, Independent, Rap, Music, Hip-Hop im Allgemeinen. Ich war bei den Jungs vom Am Apparat und Freunde, nenne ich das mal. Es gab Ende August die Am Apparat Nummer 2 Session in Bremen, in der Location irgendwo. Und das war auch irgendwo im Nirgendwo, wenn man das so ein bisschen betitelt. Das war so ein Open Air, das war so ein Freigelände. Sehr viel Grün, sehr viel Bäume und sehr alternativ so ein bisschen ausgerichtet. Das war so ist eher so eine, als ich da hinkam, so ein bisschen Goa-Techno-Location, weil alles so aus Holzbretterbuden, das war schon gut gemacht, also nicht schäbig oder so. Es war alles sehr mit viel Liebe und alles hingebaut. Also nicht mal eben übers Wochenende, es ist eine Location, das irgendwo, was es schon eine Weile gibt. Und wo dann eben keine Mainstream-Veranstaltungen laufen, sondern viele Goa-Techno-Partys und Hip-Hop-Partys mit einer kleinen Live-Bühne, mit einer zweiten DJ, mit so einem zweiten Floor, wo DJ-Sets gespielt wurden, so ein Party-Musik gespielt worden, konnte man immer so ein bisschen hin und her. Das ging es war auf einem Samstag, ging nachmittags gleich los, weil jetzt auch in dieser Corona-Zeit vieles ja dann ja auch immer erst schon früh nachmittags anfängt und bis in den frühen Abend rein, obwohl das recht lange ging. Einfach ein bisschen, da hat man eben auch gechillt und gecornert. Auf jeden Fall am Apparat, wer die Jungs vom Apparat nicht kennt, Herr König zum Beispiel, Repeat 23, die auch sehr oft in meinen Mix, auf meinen Mixtapes stattfinden und so, das sind zwei Dudes, die mit in dieses Rap-Kollektiv gehören. Aber es waren halt eine Menge Live-Acts. Fast schon mehr Live-Acts als Gäste. Nee, frech, das war zu frech. 150. Es war auch wieder so eine Location-Größe. Ich hatte ja schon über das Ding von MC René berichtet. Da waren ja auch so 150 Leute für eine Location, wo, denke ich mal, so 500, 600 Leute, wenn nicht mehr, hinpassen. Und da war wegen der Corona-Regeln war das eben auch so, ne? Mit Abstand, wenn man sich bewegt hat, natürlich Maske tragen. Wenn man gesessen hat, konnte die Maske abnehmen, aber alles so in Grüppchen und ein bisschen Abstand halten und nicht zu viele Leute da auf irgendeiner Holzbank. Aber es war cool, es war eine angenehm gefüllt, ich denke mal 150 Leute, chillige Musik, schönes Wetter. Die Acts waren Justus, Bartmann, Warpath, Retrogott, Repeat, ein paar DJ-Sets, National Katz aus Hamburg war, die hat ein DJ-Set gespielt. Pressluft Hanna hat nicht live performt, also auch ein DJ-Set gespielt, so ein bisschen auf Party-Modus unterwegs. Das war echt so ein Family-Ding. So, es war nicht, das Ziel war ja nicht, im Moment ja sowieso, so eine Veranstaltung zielt nicht drauf ab, irgendwie die große Kohle zu machen. Und bei solchen Independent-Underground-Hip-Hop-Veranstaltungen wird da eh nicht die abgezielt, die Mega-Kohle zu scheffeln, sondern dass man unter Gleichgesinnten sich austauscht und Spaß hat.
Aber genau danach klingt das eigentlich auch. Ich mag diese Veranstaltung, mochte die früher immer schon sehr gerne. Was meinst du, wäre man darauf gestoßen, wenn man jetzt nicht direkt Fan gewesen ist? Gibt es überhaupt Möglichkeiten oder ist das eher so eine Netzwerksache, dass man mitkriegt, dass sowas stattfindet?
Was das ist Netzwerksache, ne? Also das ist ja, wenn du bei Instagram bist und Facebook natürlich, da machen sie dann natürlich im Wochenvorlauf irgendwie dann regelmäßig, machen sie ihre Postings, Insta-Story, Insta-Feed, alles, was du machen musst, um deine Follower quasi zu erreichen. Es war schon eher so natürlich das regionale Ding, also vom Gefühl waren nicht viele, ja, aus Nähe Bremen, also wenn der ein oder andere, so wie ich, aus Hamburg kam, dann war es schon weit. Natürlich die Jungs von Mario Mann und Backfischboy, aber das sind halt Gleichgesinnte, sage ich jetzt mal, Rap-Dudes aus Münster, die auch eng verbunden sind mit den Am Apparat-Leuten, dann fährst du auch mal gerne für so ein schönes Event irgendwie auch mal gerne deine 2 Stunden oder deine 200, 300 Kilometer.
Und 150 Leute in dieser Zeit ist ja schon eigentlich auch ganz schön amtlich, ne? Also.
Ja, es waren ja so 2 Floors, wo man eigentlich immer so ein bisschen, entweder haben sich so kleine Grüppchen, die hingen ab, weil die Musik überall hinkam. Und dann hat man immer, wenn Live-Set war, vorne auf der Bühne, gingen die Leute wieder zur Bühne und dann wurde auch durchgesagt, Jungs, hier läuft das nicht, aber drüben auf dem anderen Floor spielt der und der ein Live-Set. Dann ist man so immer so ein bisschen hin und her getingelt. Dadurch kam so eine coole Dynamik zustande, wo man sich immer so ein bisschen begegnet ist und vielleicht auch dadurch anders mit Leuten kommuniziert hat und auf Leute eingegangen ist und so. Es war ganz spannend eigentlich, das so zu machen, so. Also man kennt das ja auch von großen Veranstaltungen und sagt so, da laufen Hip-Hop-Camp, wenn das ist, das nicht das beste Beispiel, aber da laufen parallel auf 5 verschiedenen Bühnen zur gleichen Zeit, laufen so Actions und dann ist man so genervt, so, oh, ich hätte gern das auch gesehen, aber ich gehe lieber da hin und dann ist ein anderer Rapper, überschneidet sich zeitlich, terminlich. Mhm. So ist nicht das beste Beispiel, aber da ist man dann manchmal gern genervt und die haben das dann halt ganz klug gelöst. Da hätte man ja auch sagen können, die ganze Zeit spielt ein DJ seine Beats, aber vor 3 Leuten, weil auf der Hauptbühne alle Leute hängen und den Rapper hören wollen. Das haben sie cool gemacht und ein bisschen gut durchdacht, sage ich mal, dass man da nicht umsonst irgendwie seine Platten kreisen lässt.
Ja, schöne Veranstaltung. Ich weiß nicht, ob es das häufiger gibt, aber das musst du uns ja am Ende sagen. Ich freue mich aber gerade darüber, dass auch in so einer Zeit auch dort kein Abbruch getan wird und wenn es Möglichkeiten gibt, dass eben solche Veranstaltungen stattfinden, denn das ist ja auch schon eine Besonderheit.
Ja, also es wurde... Jetzt natürlich in Corona-Zeiten, da waren dann natürlich 1, 2 Verantwortliche und die hatten tatsächlich Panik, muss man leider sagen, Panik, dass die Leute sich nicht an diese Corona-Regeln halten.
Sondern ja, zu Recht auch, ohne Frage.
So zu Recht, also erstens so aus der, ne, auf dieser medizinischen Grundlage, aber ich habe im Nachhinein auch erfahren, straft mich eine oder belehrt mich eines besseren Jungs aus Bremen, aber ich habe so gehört, dass der Bürgermeister, der ist nicht unbedingt so wohl. Der mag die Location wohl nicht. Weiß nicht, was da über die Jahre immer so passiert ist. Keine Ahnung, wenn das irgendwie Techno-Goa-Veranstaltungen waren, wer weiß, was da für komische Exzesse vielleicht über die Jahre stattgefunden haben. Auf jeden Fall die Dudes, die Hip-Hop-Dudes, die sind alle recht chillig und da passieren keine schlimmen Dinge. Auf jeden Fall ist wohl die Location an dem Bürgermeister oder dem Stadtrat oder wen auch immer ein Dorn im Auge. Und die suchen wahrscheinlich nur irgendwie einen Grund, den Laden wirklich dicht zu machen. Das ist umso
wichtiger. Hast du dich dann benommen oder bist du oberkörperfrei durch die Gegend gelaufen?
Ich bin unterkörperfrei. Nein, ich habe mich natürlich benommen, wie sich alle anderen auch benommen haben. War einfach ein echt chilliges Event.
Aber Dan, warum warst du dann eigentlich nicht da?
Ich habe es leider nicht mitbekommen. Ich war leider nicht in dem Netzwerk aktiv.
Genau,
aber,
das ist der Punkt. Ja.
Aber Achtung, jetzt Ansage von mir, falls das jemand hört hier von den Jungs. Ich würde gerne mit dabei sein beim nächsten Mal auflegen. Wenn Bass auch Bock hat, kommen wir gerne vorbei.
Backspin DJ-Team, hiermit offiziell genau. Anfrage ist raus.
Also falls ihr das jetzt hört, sagt mir Bescheid.
Einer meiner Lieblingsrapper habe ich ja komplett unter den Teppich gekehrt bei dieser Veranstaltung. Also theoretisch der eine oder andere wirkliche Fan hat ja an dem Abend wirklich was verpasst. Der Headliner, wenn man dann vom Headliner reden kann, der auch schon seit nachmittags da rumgechillt ist, war Retro-Gott aus Köln. So, das ist schon mal eine Ansage für so eine kleine Veranstaltung.
Ja, und nächstes Mal Backspin DJ-Team auch mit am Start.
Ja, sollte auf jeden Fall sein. Retro-Gott hast du vorhin auch schon mit genannt und ich finde, das ist dann auch auf jeden Fall richtig platziert. Freue ich mich sehr drüber. Danke für den kleinen Reisebericht. Ich hoffe, wir hören jetzt einen Song, der auch von den Künstlern von vor Ort kommt. Oder was hast du ausgesucht?
Ja, Repeat 23 und Herr König, passend, weil so viel Liebe für diese Veranstaltung von Bass ausgeschüttet wurde, spielen wir jetzt auch den Song Liebe.
Und ihr könnt euch bei einer der nächsten Folgen wieder bei dem nächsten Reisebericht von unserem Rasenreporter Brüdern Bass freuen. Solange jetzt aber erstmal Mucke und dann machen wir gleich weiter, denn wir sind schon so langsam auf Zielgerade hier. Zweite Hälfte läuft schon. Bis gleich. Backspin. Love and Hate im letzten Drittel dieses wunderschönen Formates mit den News und den Protagonisten und auch Geschichten, die vielleicht so ein bisschen links und rechts vom Mainstream sind, aber nicht vergessen werden dürfen, wenn wir alle große Deep-Hopper dieser Hip-Hop-Kultur sind. Und dazu gehören bestimmte Persönlichkeiten, die auch eigentlich schon immer etwas für diese Kultur gemacht haben und dann aber nicht unbedingt auf den großen Covern standen, sondern vielleicht dafür gesorgt haben, dass diese fotografiert wurden oder sonstiges. Und von einer dieser Personen hast du was Neues mitgebracht.
Ja, Martha Cooper, die gute alte Lady des Hip-Hops, könnte man sie fast schon nennen.
Also sie beschäftigt, vor.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Da muss man von Martha Cooper, was sie in meinen Augen für Hip-Hop getan hat, weil sie Hip-Hop begleitet hat schon seit Jahrzehnten und Fotos gemacht hat wie keine andere oder auch wie kein anderer und Hip-Hop so abgelichtet hat, gerade in den Anfangsjahren, in den 80ern, 70ern, 80ern, das ist schon mein allergrößter Respekt. So und wie viel Liebe muss da drin stecken für diese Art von Bewegung, um da, da so Gas zu geben. Auf jeden Fall ist in Berlin eine Veranstaltung. Martha Cooper Taking Pictures in der Urban Nation.
Urban Nation.
Nicht keine Galerie, sondern ist ein Museum. Und da gibt es eine Martha Cooper Fotoausstellung, wo es nicht nur um Hip-Hop geht, sondern auch um Martha Cooper an sich und wie ihre Anfänge waren. Und also das ganze Leben von Martha Cooper und natürlich das Wichtigste, was hat sie fotografiert und ihr Werdegang. Und natürlich geht es da dann natürlich auch um Hip-Hop, weil sie extrem viel den Hip-Hop begleitet hat in all den Jahrzehnten.
Es ist schon ziemlich beeindruckend, wenn man überlegt, dass es jemand ist, der 1946 offensichtlich seine erste Kamera bekommen hat, das heißt schon den einen oder anderen Tag älter und auf der anderen Seite aber ein Name ist, der mit so vielen großen Momenten der Hip-Hop-Geschichte in Verbindung gebracht wird. Du hast ja gesagt, früh mit dabei gewesen ist und eben, ich glaube, nicht als Hip-Hop Character, sondern als offensichtliches Interesse an dem, was da los ist und es gesehen hat, ja auch am Ende so Dinge wie Subway Art einfach zum Leben erschaffen hat, die einfach, wie soll man sagen, die gehören zu diesen Bibeln, 3-4 Bibeln, die man auf jeden Fall im Schrank stehen haben muss, wenn man mit Hip-Hop in Verbindung stehen möchte.
Auf jeden Fall. Also das zeigt ja auch einmal mehr, ne? Also das Museum macht da halt eine richtig, das Museum spricht davon, dass es eine wirklich große Retrospektive sein wird, das Leben von Martha Cooper da zu zeigen. Und das es zeigt auch mal einmal mehr, dass das so eine Leute wie Martha Cooper einen großen Anteil daran haben, wie diese Kultur einfach am Wachsen ist. Ne? Also das sollten sich nicht immer nur die Rapper auf die Schulter klopfen dürfen oder DJs oder B-Boys oder Graffiti-Maler, sondern das Ganze drumherum. Ob die Leute es die Magazine machen, ob es Fotografen sind, ob das Clubbetreiber sind, die eigentlich mit Hip-Hop nicht viel Geld verdienen können. Ne? Wenn du so zu sagen, so mit Technoloten würde ich hier viel mehr Geld verdienen, aber ich liebe Hip-Hop, also mache ich eher einen Hip-Hop-Club. Und also eine Leute, die quasi diese Bindeglieder zwischen den Aktiven und den Fans sind, ich glaube, da spricht man viel zu wenig Dank aus.
Definitiv.
Ich würde gerne mal mit der Martha Cooper mal einfach so ein bisschen reden. Ich glaube, die hat so viel zu erzählen bei so vielen Shootings, die sie gemacht hat. Und sie war ja wirklich auch bei den Anfängen mit dabei. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, okay, die hat halt irgendwie Mitte der 90er angefangen, sondern die war wirklich so beim Urknall, kann man sagen, beim Urknall von Hip-Hop mit dabei. So, ne? Und ich glaube, die hat so viel zu erzählen. Und ich lese gerade auch aus der Pressemitteilung, es gibt auch einen Livestream auf der Website, weil natürlich nur eine bestimmte Anzahl von Leuten dann in das Museum rein dürfen. Das wird, glaube ich, auch richtig spannend. Also da einfach euch mal den Termin merken und dann mal auf jeden Fall mit dabei sein.
Ja, ist ja zum Glück, das ist ein Opening-Event. Ich weiß jetzt nicht, ich habe nirgendwo gelesen, wie lange jetzt die Ausstellung laufen wird, aber Berlin ist eine Reise wert. Und schon aufgrund dessen, dass es diese Retrospektive über Martha Cooper da ist, sollte jeden Hip-Hop-Affin oder Oldschool-Affin allgemein, es ist einfach, sollte man machen, glaube ich. Das wird keiner bereuen.
Auf jeden Fall. Also ich möchte auf jeden Fall hin. Das Problem, dadurch, dass es in Berlin ist, muss man das auch terminlich abpassen. Und natürlich auch wieder hier der Hinweis, aufgrund von Corona-Bestimmungen ist nur eine bestimmte Anzahl, begrenzte Anzahl von Besuchern erlaubt.
Genau.
Es wird aber bestimmt Möglichkeiten geben, wenn man dran bleibt, sich das Ganze anzuschauen. Und je nachdem, wer hier gerade zuhört, wenn ihr quasi aus dem gleichen Hip-Hop-Gedächtnis kommt wie ein Boogie Down Bass, dann wisst ihr eh, wofür Martha Cooper steht und freut euch vielleicht beim nächsten Berlin-Besuch dahin zu gehen. Wenn ihr nicht eine Verbindung zu dieser Person bisher hattet, dann ist das jetzt der Pflichtauftrag von Onkel Bass, dass ihr bitte dahin geht und das anguckt und ein bisschen Respekt zollt. Oder?
Auf jeden Fall.
Amen.
Amen, auch vorher googeln. Auf jeden Fall jemand, der das, der gerade auch mit Graffiti viel zu tun hat.
Und deshalb nächster Auftrag zwischendurch noch bei irgendeinem Buchhändler eures Vertrauens mal den Namen droppen und mal nachgucken, welche Bücher ihr da noch kriegen könnt. Passende Musik hat sich der Kollege Dan wieder ausgesucht.
Ja, ein großes Bild, dachte ich mir. Und da kam natürlich mir Big L, The Big Picture in den Sinn. Das Intro, produziert von DJ Premier.
Es ist kein Love and Hate, wenn nicht mindestens einmal DJ Premier mit dabei ist. Gleich geht's weiter.
Möglich.
Backspin. Keine Love and Hate-Sendung, wenn nicht mindestens an einer Stelle hier auf jeden Fall sich mal gegenseitig der Kopf eingehauen wird, habe ich hier eben in der Zwischenbesprechung gehört. Das ist das Gute, wenn man so dritt ist und ich redaktionell hier nicht so viel Verantwortung habe, dann sitze ich manchmal, warte einfach auf das, was kommt. Und überlege dann, ob ich darauf reagiere oder nicht. Genauso mache ich es jetzt auch, denn sagen wir so, Dan, du hast was mitgebracht, was quasi dir richtig auch auf dem Herzen gebrannt hat, da mal nochmal eins rauszuhauen. Ne? Leg los, ich höre zu und warte mal ab, ob die Sendezeit noch reicht, die verbleiben, um darauf zu reagieren.
Ja, ich habe da in den Social Medias was von einem Mitglied der Fat Boys gesehen. Ich bin auch zufällig mit dem befreundet, wusste ich irgendwie gar nicht mehr so. Und er hat da ein interessantes Meme gepostet und auf dem Meme, ich lese es euch mal vor, na wahrscheinlich, ihr habt es auf dem Schirm, aber die Hörer noch nicht. If the rapper isn't rapping, there's no DJ and the beat is made of techno sounds, then it isn't hip-hop. Achtung, it's cool to do some new shit, but please stop calling it hip-hop.
Puh, also.
Also,
da kann man erstmal fragen, so.
Entwickelt ja, wenn der Rapper sich, rappt und kein DJ da ist, was sagt ihr dazu?
Das sind so drei Faktoren, ne? Also, er spricht ja so von drei Faktoren, ne? Also der Rapper, der nicht rappt, ne? Ein DJ nicht vorhanden und wenn der Sound irgendwie so klingt, also kommt er aus einem komplett anderen Genre, so, dann wird es schwierig, dass irgendwie das als Hip-Hop zu betiteln. Ich glaube, da gibt es weltweit 1 Million verschiedene Meinungen zu. Aber ich bin bei diesem Meme. Ich bin da voll dabei. So.
Ja, ich finde es halt cool.
Auch wenn man die Scheuklappen, ne, vielleicht man lernt irgendwie die Scheuklappen nicht ganz so eng zu tragen. Aber das fängt eigentlich schon an, weil ich habe auch jetzt aktuell, okay, das ist Mainstream-Mucke und alles, aber das ist so ein komplett aktuelles Beispiel. Wenn der Rapper nicht am Rappen ist, wenn man das erstmal darauf runterbricht, dann ist es kein Rap und Rap ist, dann ist das ist dann irgendwie ein anderes Genre. Warum betitelt man das immer, wer ja das dann auch immer dann betitelt, als Hip-Hop? Also ich komme gleich mit dem Beispiel. Das ist halt Crow mit dem Song Fall auf, wenn das hier veröffentlicht wird. Immer noch ein recht aktueller Track, der komisch nach College getan, elektronisch, Schreddel-Band klingt. Erstmal so musikalisch, der in jeden komischen Hipster-College-Studenten, der mit Hip-Hop nichts am Hut hat, wird diesen Song mögen. Er ist am Singen und sein Bad Chief ist das, glaube ich, Nico, hilf mir, glaube Bad Chief als Feature-Gast.
Der Newcomer, der hinterherkommt.
Wo denn gesagt wird, ja, er rappt, er droppt da ein paar coole Zeilen oder er droppt da eine Zeile, wo ich denke, so, wo ich denn letztens, als ich das gelesen habe, so, er rappt nicht. Die rappen einfach nicht. So, Punkt.
Das ist ja auch immer das Ding. Ich meine, das ist ja jetzt von Kool Rock Ski, von den Fatboys geteilt worden. Ich weiß nicht, wer dieses Meme im Original erstellt hat. Er hat es auf jeden Fall geteilt und hat da auch seinen Segen sozusagen abgegeben. Und das ist auch immer wieder das typische, nicht Problem, aber diese typische Sichtweise von den alten Hasen. Und ich muss sagen, ich teile die halt auch zu 100%. Mir macht das mittlerweile auch schon seit vielen Jahren nichts mehr aus. Ich habe das da jetzt dann für mich so abgehakt, dass man das halt akzeptieren muss, dass es sowas gibt. Das ist halt, wie er halt auch lustig erwähnt, dass das Techno-Sounds sind. Also so halt auch den Techno auch nochmal einen auf den Deckel gibt. So. Klar, für uns ist das halt alles, was nicht Soul und Funk hat, ist halt für uns Techno oder Elektro oder so. Aber wir kennen uns damit halt nicht aus. Deswegen würde ich für mich persönlich sagen, ich akzeptiere, dass es das gibt und bestätigt auch noch, meine Theorie, dass das, was wir machen und das, was wir feiern, absolut auch das Richtige ist. Und das alles hat auch seine Daseinsberechtigung, finde ich. Also alle anderen neuen Stile, diese experimentellen Stile, das ist wirklich alles cool. Und ich bin mir sicher, dass wenn die Leute das machen, worauf sie wirklich Bock haben, dass das auch wirklich dann der richtige Pfad ist für einen. Weil stell dir vor, wenn jemand wie Crow jetzt mal, wo wir jetzt gerade bei ihm sind, wenn er in 10 Jahren merkt, okay, ich bin jetzt fast 40 oder so, ich hätte Bock mal ein Oldschool-Boom-Bap-Album zu machen. Was meinst du, zu wem würde er vielleicht kommen? Würde er zu einem Producer XY kommen, der alles Mögliche macht? Oder vielleicht einen, wo er sieht, ey krass, die Jungs machen jetzt seit 50 Jahren Boom-Bap, ich glaube, ich werde zu den Jungs gehen und mal fragen, ob sie Bock haben, mit mir irgendwie Musik zu machen.
Der wird zu einem Producer gehen, der auch so weit gefächert ist, der seine Jahrzehnte auch dahinter sich gebracht hat mit Musik.
Kann sein.
Ob der Trap macht oder Boom Bap, der sehr, sehr flexibel ist. Zu solchen Producern werden die Leute neigen, anzutriggern.
Das kann sein. Ich sehe uns da so ein bisschen so wie so ein paar Hip-Hop-Ärzte. Weißt du, wenn du irgendwie ein Problem im Knie hast, dann gehst du wahrscheinlich vielleicht auch nicht zum Allgemeinarzt, sondern halt zum Knie-Experten. Und wenn Crow vielleicht irgendwann ein Boom-Bap-Album machen will, dann kommt er halt zu irgendwelchen Boom-Bap-Experten. Und na klar gibt es nicht nur wir sind ja jetzt nicht irgendwie die Einzigen, die halt für Boom-Bap stehen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er sich dann auch vielleicht gezielter dann auf diese Zielgruppe von Producern oder DJs oder Aktivisten, was auch immer, konzentrieren wird. Und wie gesagt, für mich unterm Strich einfach akzeptieren, dass es das gibt. Und für mich ist das so wie No Love Without Hate. Und das wäre für mich so der Hate. Aber ohne diesen Hate würde unsere Liebe erst nicht definiert sein. Klingt ein bisschen cheesy, aber
bevor Nico, wir auf Nikos Wortmeldung eingehen, ist ja so, man sagt
ich sehe schon Nico hier die Fäuste ballen.
Verbrenn nicht so viel Zeit mit Hate, ne? Man sollte nicht so viel Zeit verschwenden, um etwas zu hassen, so, sondern einfach so akzeptieren und nur Sachen zu mögen. Ich nenne es ja auch nicht immer Hate. Klar heißt die Sendung Love and Hate, aber für mich ist das erstmal eine Kritik und eine Meinung. Und die vielleicht auch dazu anregen soll, darüber zu reden und das nicht einfach nur so hinzunehmen, sondern einfach, weil ich auch gerne Hintergründe erfahren möchte. Das wäre wo ist der Impuls, dass jemand, der über Crow schreibt und sagt, oh, neuer Hip-Hop-Song von Crow, wo ist der Impuls zu sagen, ich stecke ihn in die Hip-Hop-Schublade, obwohl er weiß, dass er eigentlich, wenn es jetzt um die technische Angelegenheit des Rappens geht, er ja gar nicht mehr rappt. So, also so, du sagst, wo sagt, wenn jetzt irgendwie ein anderer Redakteur oder ein Schreiberling sagt, okay, den schmeißen wir mal in die, keine Ahnung, in die Helene Fischer-Ecke. So.
Nico, ich glaube, du brauchst auch noch dein Statement, weil die Zeit, die Sendezeit läuft uns davon.
Ja, ich ehrlicherweise habt ihr, das ist ja, guck mal, das ist ja im Moment wie gemacht als Thema dafür, um das hier in die Mitte zu schmeißen, um dafür zu sorgen, dass man sich ganz toll aufregt und dann da versuchen wir wieder gegenseitig Argumente zu finden und so. Aber euch dabei zuzuhören, wie ihr selber relativiert, was ihr quasi hier mit in die Runde gebracht habt, ist für mich wie das gute Gefühl, dass 20 Jahre mit Dan zusammenarbeiten und jetzt bestimmt schon seit 10 Jahren Podcast oder irgendwas mit gefühlt mit Base. Ich weiß gar nicht, wie lange wir das schon machen, Base. Das sind erst 5, aber es fühlt sich nach 10 an. Gibt mir auf jeden Fall aber so ein gutes Gefühl, weil ihr selber euren Frieden mit dem gefunden habt, was da draußen los ist, was andersrum dazu führt, dass das, was ihr da macht, ja auch wieder besser wird und ihr trotzdem die Tür auflässt. Ihr schießt ja nicht ab. Ihr sagt ja, aber wenn Crow Bock hat auf ein gutes Boom-Bap-Album, dann soll er sich melden. Denn dann kann er an irgendeiner Stelle vielleicht auch nochmal auf den klassischen Soul Brothers Sound zurückgreifen, um dort dann vielleicht auch mal seine Bars zu bitten, um real Hip-Hop zu sein, was er jetzt definitiv nicht in euren Augen ist.
Ob aber dafür rappt er nicht gut genug, aber ja, das steht auf einem anderen Blatt.
Genau, wollte ich gerade sagen, aber dann, dass ihr jemals dürfte oder dann durch das Skill-Verfahren durchfällt, es steht noch auf einem anderen Blatt, aber es macht einfach Spaß zuzugucken, wie ihr hier selber, selbst Hater Number One Bass hier so richtig moderaten Ton anschickt.
Ich kann auch noch anders.
Also. Ja, deswegen brauchen wir es aber auch gar nicht. Ist gut so. Lass uns diese Runde damit beschließen, dass wir jetzt noch einen Song hören, dass wir der glaube ich auch thematisch passt und ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Soul Brother Beat ist, den wir hören werden. Und dann ist gut und dann treffen wir in 2 Wochen uns wieder für eine neue Folge Love and Hate. Und glaubt mir Leute, gerade in der Zeit, in der wir uns befinden, ist mehr Love als Hate auf jeden Fall besser. Deswegen danke auch für eure beiden Ausführungen heute. Was hören wir?
Dankeschön. Ja, wir hören unsere Jungs vom PJ featuring Prop Dylan aus Schweden. 12 Finger Day in meiner Wenigkeit ist auch an den Cuts mit dabei und produziert. Haben das aber die Beat Freaks aus der Schweiz. Und der Song heißt Dead in Hip Hop.
Schade. Nächstes Mal wieder ein Soul Brother Beat.
Nächstes Mal wieder, ja.
Das war Love and Hate. Danke Dan, danke Bass für die Nachrichten und für das schöne Format heute wieder. Wir sprechen uns in 2 Wochen wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin, macht's gut.
Bis dann, ciao.
Peace.